So, herzlich willkommen auch von mir. Also ich muss gestehen, ich habe diese Woche vergessen, mich zum Gottesdienst anzumelden. Julia und Nadja hatten sich dankenswerterweise angemeldet. Ich dachte, ich muss das noch machen. Und die Konsequenz davon, ich habe einen Stehplatz. Als Einziger. Zumindest für die längere Zeit. Ich habe ein tolles Thema für heute, finde ich. Und zwar, ich habe doch letztes Mal über den Sabbat gepredigt. Und das Feedback war tatsächlich nach Wochen noch so, das war ein Denkanstoß für mich. Sonst ist es ja meistens so am Montag, so rum geht nochmal die Predigt. Das ist bei vielen hängen geblieben, dann dachte ich mir, das ist gut, ich mache gleich weiter bei einem weiteren Gebot aus den 10 Geboten. Und zwar fange ich gleich mit dem ersten an. 2. Mose, Kapitel 20. 2. Mose 20, Vers 1. Und Gott redete all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wir denken häufiger darüber nach, was das für uns heißt. Und es gibt ja viele Dinge, die wir vergöttern in unserer Kultur. Geld, Aussehen, Beliebtheit, vielleicht Bildung. Überleg mal, was ist so etwas, was dir den Schlaf raubt, wo du drüber nachdenkst, was echt wirklich wichtig ist. Vielleicht ist das dein Gott oder einer deiner Götter. Er macht hier gleich weiter mit dem zweiten Gebot und er sagt, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. An den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausend, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst dir kein Bildnis machen. Als ich ein Kind war, hat man mir erklärt, das bedeutet, du sollst dir nicht vorstellen, wie Gott ausschaut und sollst keine Bilder von ihm malen. Ich war ja ein Kind. Das steht hier nicht. Sondern hier geht es Gott darum, du sollst dir hier keine Götzen machen, die du anbetest. Jetzt denke ich so, das ist schon, also für mich aus dem 21. Jahrhundert, das ist schon ein bisschen schräg. Sollst dir kein Bildnis gießen und dann das anbeten? Denke ich, naja, also würde ich auch nicht. Ist jetzt nichts, womit ich regelmäßig versucht wäre. Also dachte ich mir, vielleicht ist es ganz gut, mal zu überlegen, wie haben denn die damals das verstanden? Die Bibel wurde ja an sehr viele Kulturen geschrieben, für tausende von Jahren, tausende von Kulturen, wie du Kultur auch definieren magst. Es gibt 6000 Sprachen aktuell auf der Welt. Über die letzten paar tausend Jahre gab es sehr viele Kulturen, sehr, sehr unterschiedlich. So als Historiker, unsere Kultur ist eine derer, die es am schwersten hat, andere zu verstehen, weil wir so anders leben. Und darum dachte ich mir, versuchen wir doch mal zu verstehen, wie das damals von jemandem in der Antike empfunden wurde, was hier so drinsteht. Also denken wir uns mal rein in das, wie andere Leute denken. Ich höre weiter diese Podcast-Serie von Bema Discipleship. Mich inspiriert das sehr, weil es mir hilft, mal eine ganz andere Perspektive zu kriegen, wie man damals gedacht hat. Fangen wir mal an, wie sie nicht gedacht haben. Die haben sich nie darüber Gedanken gemacht, dass ihre Website zu langsam läuft oder das Handy keinen Saft mehr hat. Die waren nicht westlich gesinnt, das heißt, sie hatten keine Probleme damit, dass es zu viel Auswahl im Supermarkt gab. Heute muss ich mir überlegen, brauche ich Sojamilch, Sojamilch light, Sojamilch ohne Zucker, vielleicht brauche ich aber auch Hafer oder Mandelmilch oder gar Kuhmilch. Das gab es nicht. Es gab regelmäßig Hungersnöte. Abraham musste wegen einer Hungersnot mal das gelobte Land verlassen, Isaac musste es verlassen, Jakob musste es verlassen, Naomi, die Mutter von Ruth. Es war normal, dass es Hungersnöte gab. Bei uns ist normal, dass wir Übergewicht haben, ich zumindest. Es ist ein Hauptthema, die ganze Branche lebt davon, Diäten, das kannten die alles nicht. Es gab keinen Individualismus. Man hat sich halt identifiziert mit meine Familie, mein Stamm, mein Volk, aber dieser Individualismus, ich muss mein Ding machen. Das war denen völlig fremd. Also würden wir jemanden aus der Antike heute treffen können, uns mit ihm zu unterhalten, wird er nicht nachvollziehen können, wovon wir reden. Wir haben hier eine Pandemie, da sind in Deutschland 10.000 Leute gestorben. Und wenn wir nicht vorsichtig gewesen wären, wären es 50.000 gewesen. Oder wenn wir nichts gemacht hätten, würde es vielleicht mal 500.000 werden. Jetzt stellen wir uns vor, wir würden das jemand aus der Antike erzählen. Dann wird er sagen, wie viel seid ihr denn so? Na, 83 Millionen. Dann wird er sagen, was, 1% der Bevölkerung? Das ist bei euch eine Katastrophe, echt? So regelmäßig? Es gab ja kein Gesundheitssystem wie heute. Eine Krankheit, wo 1% der Bevölkerung stirbt, das wären bei uns 800.000. Das gab es doch regelmäßig. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir denken, es sei normal, wie wir leben. Es ist nicht normal. Drum gefiel mir auch Mattes Punkt mit dankbar sein für das, was wir haben. Gefiel mir extrem gut. Man hätte es jemals aus der Antike nicht erklären können, was wir als Probleme empfinden. Es könnte 1% der Bevölkerung sterben. Und ich sage nicht, dass das nicht schlimm wäre. Ich will auch auf keinen Fall, dass jemand denkt, ich wäre jetzt gegen die ganzen politischen Maßnahmen und Masken und Pipapo, mich nerven sie auch, aber ich bin auch nicht dagegen. Aber die Vorstellung, es wäre dem nicht begreiflich zu machen, was uns hier so beunruhigt. Wenn wir denken, wir fallen in Armut, dann meinen wir Hartz IV. Dann meinen wir, also natürlich gibt es immer noch genug oder zu viel zu essen, nur halt kein Bioessen mehr. Natürlich leben wir weiter in einer Wohnung mit Heizung und fließend Wasser und warmem Wasser. Also ganz ehrlich, redet mal mit euren Großeltern, sofern sie noch leben. In den 60er Jahren gab es in Frankreich auch Wohnungen, wo man das Badezimmer in der Wohnung hatte. Ein Viertel der Wohnung. Bei uns hier in Europa. Wir halten das für selbstverständlich, für die war das komplett unvorstellbar. Es gab Missernten, da starben 1% der Bevölkerung oder auch 10. Das gab es regelmäßig. Wir können uns das nicht vorstellen, das war für die aber normal. Wir lesen halt so durch unsere Brille und wir haben extreme Schwierigkeiten, das zu verstehen. Drum lasst uns probieren, das ein bisschen besser nachzuvollziehen. Also, das Erste, was wir uns überlegen sollten, das Volk Israel, das die Geburt hier bekommen hat, kam gerade aus Ägypten. Für uns ist, ah ja, toll, ne? Kann man hinfahren, cool, diese Pyramiden, man kann da schnorcheln, cooles Land. Dann denken wir, naja, Ägypten zählt jetzt nicht zu den Industrieländern vom Sozialprodukt pro Kopf, und so in der Mitte, also ist jetzt kein reiches Land oder so, aber diese Pyramiden, das ist schon cool. Das war damals anders. Damals war Ägypten das reichste und mächtigste Land tatsächlich auf der Welt. Also wer sich ein bisschen mit irgendwie Geschichte beschäftigt, weiß, China war ein gewaltiges Großreich, ab 200 vor Christus geeinigt, ja größer als das Römische Reich. Das Reich von Ashoka in Indien war auch größer als das Römische Reich. Aber das Römische Reich war ja noch 1000 Jahre hin, bis es überhaupt kam. Selbst Rom war noch gar nicht gegründet, als Mose da war. Ägypten hatte zur Zeit von Mose die Riesenpyramiden schon seit 1000 Jahren. Ägypten hatte die Technologie entwickelt, wie man Körper so einbalsamiert, dass sie erhalten blieben. Wenn die meisten Völker drumherum nichts davon hatten, keine großen Gebäude hatten, war halt Ägypten der Meilenstein. Ägypten war das Zentrum für Kultur, für was man heute Wissenschaft nennt, für gewaltige Bauwerke und vor allem für das, was wir heute für normal halten, für stabile Nahrungsmittelversorgung. Ägypten hatte den Nil. Durch den Nil floss immer Wasser, es gab immer reichlich Sonne. In Ägypten konnte man zweimal im Jahr ernten. Das heißt, wenn überall Hungersnot war, kam man nach Ägypten. Und weil halt Ägypten immer genug Nahrungsmittel hatte, konnten die auch Leute freisetzen, die halt Kunst betrieben haben, Pyramiden gebaut haben und ähnliches. Also für uns unvorstellbar, Ägypten war der Fels in der Brandung durch den riesen Erfolgsfaktor, als Volkswirt würde ich sagen, der Erfolgswirtschaft, der Wirtschaft, die stabile Landwirtschaft, damals ja 2/3 der Bevölkerung, die in der Landwirtschaft lebten, oder auch 90%, je nach Land. Das heißt, Ägypten war so das Zentrum, die größte Macht weit und breit, die, wo es halt Gold gab, weil genug Leute Zeit hatten, welches zu schürfen, die, wo man Nahrungsmittel kaufen konnte, wie zur Zeit von Josef, es gab eine Hungersnot, nach Ägypten konnte man gehen. Das waren die, die die mächtigsten waren. Das heißt, Ägypten war so das Sinnbild für Macht, das Sinnbild für Wohlstand, das Sinnbild für Unangreifbarkeit. Alexander der Große war der Erste meines Wissens, der es erobert hat. Das war 300 vor Christus, also über 1000 Jahre hin. Das war Ägypten. Für uns ist heute so, naja, Ägypten, wie gesagt, ne, also cool, Urlaub machen, aber jetzt nicht übermäßig reich oder so. Für ein afrikanisches Land ganz okay. Aber, das war damals anders. Ägypten war ein Inbegriff. Der Pharao war auch ein Inbegriff. Der Pharao war halt dann tatsächlich der mächtigste Mann auf Erden. Der Pharao wurde nicht gewählt, er hatte keine Amtsperiode, die endete. Der war als Pharao geboren worden. Der blieb dann auch Pharao, der war Alleinherrscher. Der konnte halt irgendwelche Minister berufen, abberufen, umbringen lassen. Der wurde auch dafür nicht kritisiert, denn Pharao war auch ein Gott. Der war nicht nur Alleinherrscher, der war auch noch Gott nebenbei. Und das ist der Grund, dass in der Bibel, wenn ihr mal überlegt, der Pharao, wie hieß der eigentlich? Der Pharao ist der einzige große König, der überhaupt gar nicht mit Namen genannt wird. Also die Babylonier, da hören wir dann von Xyros und Darius und Xerxes und Artaxerxes, der Pharao wird nie mit Namen genannt. Der Pharao war nämlich eine Institution. Da ging es nicht um die Person, es ging nicht um den Typ, der da was gemacht hat, es ging um den Archetyp. Es ging darum, der Pharao ist die Verkörperung weltlicher Macht. Wenn der was sagt, wurde das gemacht. Und wenn man die Ägypter gefragt hätte, was ist euer Erfolgsfaktor? Dann würden die wahrscheinlich nicht so, wie ich als Volkswirt denke, ja, der Nil und deshalb haben wir tolle, genug Ressourcen für tolle Pyramiden und ähnliches. Die hätten gesagt, ist doch völlig klar, was für eine komische Frage. Unsere Götter, was denn sonst? Die Götter sind das, was einen mächtig macht. Wir haben 700 Stück davon und je nachdem, was du brauchst, da gehst du halt zum richtigen Gott, ist doch ganz klar. Da gehst du zu Bastet, wenn du eine Depression hast. Das ist die Göttin der Freude und der Heilung. Wenn du eine Depression hast, gehst du dahin, bringst du ein Opfer und dann heilt die dich. Und wenn sie dich nicht heilt, du musst ein größeres Opfer bringen, ist doch völlig klar, was denn sonst? Und wenn du halt, wenn das nicht fruchtet, gehst du zu einer anderen Gottheit, bringst da ein Opfer. Denn Gottheiten sind dazu da, dass sie einem das geben, was man will, man muss halt ein Opfer bringen. Das ist wie so ein Geschäft, du bringst ein Opfer, dann kriegst du das, was du brauchst. Und das war deren Realität. Ich habe eine Serie geguckt, Vikings. Für die Wikinger war das auch ganz real. Da kam ein Typ, der hatte so einen Namen und dann kam er drauf, Mann, das ist ja ein Spitzname vom Odin. Dann dachte der Gott, Odin läuft bei denen rum. Aber das war für die total real. Man stelle sich vor, die Sonne geht auf am Morgen. Was denken wir im 21. Jahrhundert? Völlig klar, also genau genommen geht da nicht die Sonne auf, sondern unser Planet dreht sich ja und deshalb schaut das so aus, aber es ist definitiv sehr schön. Das war in Ägypten völlig anders. In Ägypten war das Zeichen, dass der Sonnengott Re sich wieder durchgesetzt hat. Also da gab es diesen ganz finsteren Gott, Apophis, der Gott des Chaos. Jeden Abend hat der Re besiegt und die Sonnenbarke von Re gekapert. Dann gab es einen Kampf über die Nacht und morgens ging die Sonne auf, weil der Sonnengott Re sich durchgesetzt hat. Jeden Morgen ging die Sonne auf und die Ägypter sahen es als Bestätigung. Seht ihr, unser Gott Re, der hat Macht. Ohne den wird die Sonne nicht aufgehen. Dem müssen wir ein bisschen Opfer bringen, sonst geht vielleicht die Sonne nicht auf. Heute wissen wir, das ist Quatsch, wir haben aufgehört, Re zu opfern und ging die Sonne trotzdem auf. Aber für die war das die Realität. Die größten Gelehrten haben denen das beigebracht. Und da Ägypten nun mal das mächtigste Land war, müssen die wohl recht gehabt haben. Denn Erfolg gibt einem Recht. Durch Erfolg beweist man, wir liegen richtig. Wir im Westen sagen, wir liegen richtig, weil, schau uns an, unsere Wirtschaft, ja, wir meckern rum, aber ist doch erheblich stärker als in anderen Teilen der Welt. Unsere Wissenschaft ist weit voraus, weiter als je in der Geschichte. So wie wir das sehen, ist es richtig. Auch moralisch richtig. Wir legen fest, was moralisch richtig ist, auch für den Rest der Welt. Die Götter waren für die komplett real. Es gab überhaupt keinen Zweifel, dass das, was auf der Welt passierte, durch die Götter gelenkt wurde. Für uns ist das total fremd. Wir denken, was für ein Schwachsinn. So ein Blödsinn. Wir wissen doch, es ist ganz anders. Unsere Gelehrten haben uns das erzählt. Vor 100 Jahren haben sie uns auch erzählt, ja, es gibt verschiedene Rassen und es gibt dominierende Rassen und die Evolution, die man bei Tieren sieht, das gibt es auch bei den Rassen der Menschen. Inzwischen, zum Glück, wissen wir, das ist falsch. Damals war es die wissenschaftliche Theorie, die leidenschaftlich verfochten wurde. Wer die nicht geglaubt hat, war ein Ketzer oder ein irrer religiöser Fanatiker. Wissenschaft funktioniert so, man stellt eine Theorie auf Und dann sucht man empirische Bestätigung oder noch besser Beweise, dass die Theorie falsch ist und man sie ändern muss. Das ist das Verfahren von Wissenschaft. Man konnte sehr putzig beobachten, wie der Ausbruch der Corona-Krise von wissenschaftlichen Diskussionen begleitet wurde. Am Anfang, Corona brach aus, großes Chaos, was müssen wir jetzt tun? Man befragt dann halt die Wissenschaftler. Die Wissenschaftler waren dann, also die ehrlichen von denen, an dem Punkt, wo sie sagten, das ist ganz einfach, das Virus ist neu. Wir wissen weder, wie es genau wirkt, noch wissen wir genau, wie man es bekämpft. Geht ja auch gar nicht, weil es ist ja neu. Das ist wissenschaftliche Arbeitsweise. Ich habe meine Hypothese, es ist ähnlich wie andere Viren, jetzt muss ich die mal testen, aber wir wissen es noch nicht. Wir arbeiten so schnell wir können, wir forschen dran. Einstweilen, da wir es nicht wissen, können wir euch nur raten, vorsichtig zu sein, aber wir können es ja noch gar nicht wissen. Ja, dann sagen die, die zugehört haben, naja, ist ja klar, was sonst. Und viele Leute klammerten sich aber dann fest, nein, die Wissenschaftler müssen uns jetzt sagen, was zu tun ist. Die ganz harten, die Wissenschaftler sollen das festlegen und nicht die Politiker. Und sind, was ist hier dein Glaube? Der Glaube an die Wissenschaft? Naja, eigentlich nicht, denn die Wissenschaftler sagen, wir können es ja noch gar nicht wissen. Also hast du hast dein Bild, dein Gott. Der Glaube an das, was du denkst, was Wissenschaft sei, das legt alles fest. Es waren uns dieselben Menschen, die sehr interessant argumentieren, man muss genauer zuhören, wie sie reden und was sie argumentieren. Das sind die, die jetzt sagen, unsere Kinder müssen Masken in der Schule tragen. Warum? Es gab einen gigantischen Feldversuch, Volk von 10 Millionen, die haben keine Masken getragen in Q1, Q2 vor allem. Und es stellt sich raus, Kinder sind nicht die Überträger von Viren, das ist kein großer Infektionsherd. Also dieses Ganze, die Wissenschaftler müssen doch mal sagen, die Wissenschaftler haben gesagt, es ist also für einen Wissenschaftler ist ein Traum, ein Feldversuch mit 10 Millionen Leuten, genial, unschlagbar. Da kam jetzt ein Wissenschaftsergebnis. In dem Moment schalten dann die Leute um, also gewisse Leute, und sagen, ja, aber es könnte was passieren, das faselnde Zeugs da, was die Wissenschaftler, ist mir egal, meinem Kind könnte was, ich finde, es ist viel wichtiger, das. Und dann denkt man so, was ist hier dein Gott? Die Wissenschaft, vielleicht eine Rechthaberei, ich weiß es besser. Ich suche mir den Wissenschaftler, der mir das sagt, was ich hören will. Das tut dann jeder, ich auch, natürlich. Ich habe neben Volkswirtschaft Statistik studiert. Das ist das erste Mal, dass ich das bedauere, weil ich viel Zeug höre, wo ich denke, das hat jetzt nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Jeder hat ein Recht auf seine Meinung und wir sollten auch die anderen schützen, klarer Fall, aber bitte erzählt mir nicht, es hat was mit Wissenschaft zu tun. Das sind unsere Götter. So denken wir. Wir sind überzeugt, das ist richtig. Und vieles davon gibt uns recht, denn wir haben den Erfolg unserer Technologie. Wir hätten keine Handys, wir hätten nicht die moderne Medizin ohne diese Wissenschaft. Wissenschaft ist genial. Sie hat ihre Grenzen und die ignorieren wir gern. Das ist unsere Sicherheit. Wir fühlen uns sicher durch diese Wissenschaft. Die Ägypter fühlten sich auch sicher. Die Ägypter hatten jetzt nicht unsere Wissenschaft. Die hatten dafür Osiris. Das ist der Herrscher der Unterwelt. Er ist der Gott der Ernte und der Fruchtbarkeit. Ägypten hat mehr geerntet als alle anderen, wenn da die Ernten schlecht waren. Das hat doch bewiesen, völlig klar, Osiris ist mächtig, den müssen wir Opfer bringen. Da gab es Isis, die Frau vom Osiris. Das war die Schutzherrin der Kinder, auch für die Heilung und den Nil zuständig. Da gab es Anubis, den kennen wir vielleicht am besten, das ist der mit dem Schakalskopf. Ja, der Anubis, das war auch ein ganz starker. Das war der, der halt die Einbalsamierung überwachte und die Toten ins Totenreich geleitete, ein ganz wichtiger. Der Sonnengott Re, also ne, von der Sonne schöpfen wir irgendwie die Pflanze unser Leben. Amun. Den Windgott, Tutanchamun bezieht seinen Namen zur Hälfte vom Windgott. Dann gab es Mut, dessen Frau, das war eine Schutzgottheit. Dann gab es Ptah, den Schöpfer der Erde, ganz was Feines. Schutzpatron der Handwerker und Künstler. Dann gab es die Bastet, die Göttin der Freude, die vor bösen Mächten schützte, zum Beispiel vor Depressionen. Wenn man keine Medikamente und keine Therapie hatte, gab es ja Bastet, auch gut. Den Nilgott Hapi, Apophis, den ich schon ernannte, dann gab es Sachmet, die Mächtige. Die brachte den Menschen gegebenenfalls Verderben, aber eben auch Heilung und Gesundheit. Und dann gab es, last but definitely not least, den Pharao. Denn der Pharao war auch ein Gott. Ohne den Pharao wäre das himmlische Gewölbe eingestürzt und die Menschen wären untergegangen. Jeden Tag hat man fest dran geglaubt, jeder Gelehrte hat es einem erzählt, man war fest überzeugt, so sei das. In anderen Kulturen hatte man anderen Pantheon und die Götter hatten anderen Namen und macht was, aber man betete zu diesen Göttern. Na, wenn man Seefahrer war, im Römischen Reich, 1000 Jahre später, dann betete man zu Neptun. Na, sonst geht vielleicht das Schiff unter. Oder wenn man Grieche war, hieß der Poseidon. Das war normal, so dachte man. Ich weiß, diese Götter gibt es nicht, für uns ist es hilfreich zu verstehen, so haben sie gedacht. Vor diesem Hintergrund sollten wir vielleicht mal lesen und versuchen zu verstehen, wie die das Ganze gesehen haben. Wir gehen ein paar Wochen zurück von diesen 10 Geboten. Die wurden am Sinai gegeben, kurz davor waren die Israeliten aus Ägypten ausgezogen. Dem voran gingen einige ziemlich heftige Wochen und in die steigen wir jetzt mal ein, im 2. Mose. 2. Mose, Kapitel 5. Abvers 1. Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels. Lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Der Pharao antwortete: Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsste und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn und ich will auch Israel nicht ziehen lassen. Wir haben eine gewisse Schwierigkeit, weil wir nur Monotheismus gewohnt sind, also den Gedanken, es gibt nur einen Gott. Um das näher zu verstehen, lohnt es, eine Übersetzung zu nehmen, die das Hebräische ein bisschen besser auseinanderhält. Also zwischen dem Namen Gottes, Yahweh oder JHWH, man weiß nicht, wie man es genau ausspricht, und der Eigenschaft Gott, Elohim. Also Mose und Aaron kommen hier zum Pharao, der mächtigste Mann der Welt, und sie schaffen es, eine Audienz zu kriegen. Man muss bedenken, Mose und Aaron waren 80 Jahre alt, Aaron sogar 83. Die Lebenserwartung der Menschen war damals ein ganzes Stück knapper. Wir kennen Psalm 90, da sagt Mose, das Leben des Menschen wird 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80. Also die beiden Herren waren gut 80 und waren damit angesehen. Heute sagt man, alter Mann, was willst du eigentlich? Damals war Alter ein Zeichen von Würde und sie kriegten also eine Audienz. Da kam also ein Diener zum Pharao und sagt, du, da draußen sind 2 Leute. Der eine war wohl mal Prinz hier bei deinem Vorgänger oder so ähnlich. Die hätten gerne Audienz. Sagt der Pharao, okay, ich nehme mir Zeit, sollen reinkommen. Und dann kommt dieser Typ da an, Mose, von einem Sklavenvolk und sagt dem Pharao, dem mächtigsten Mann der Welt und ja auch einem Gott persönlich, Pharao, so spricht Yahweh, der Elohim, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen. Da sagt der Pharao, und zwar, warum soll er sein Volk ziehen lassen? Wir wollen ihm ein Fest feiern in der Wüste. Jetzt stellt euch vor, was denkt Pharao dazu? Pharao sagt sich, ich glaube, ich spinne. Also, da kommen 2 Typen von einem Sklavenvolk und sagen mir, dem mächtigsten Mann der Welt, was ich zu tun hätte. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Und das, was die wollen, ist noch viel besser. Ich soll ein ganzes Volk ziehen lassen. Finanziell ein Riesenverlust, wie komme ich denn dazu? Und deren Begründung, die ist noch besser. Die sagen, unser Gott, die scheinen nur einen zu haben. Wir haben 700, die haben überhaupt bloß einen. Kein Wunder, dass das ein Sklavenvolk ist. Wenn die sich ein paar mächtigere Götter zulegen würden, wären sie wohl kein Sklavenvolk mehr. Also so richtig viel kann deren Gott wohl nicht bewirken, sonst wären sie nämlich kein Sklavenvolk. Also da kommen diese Herren, total gut, die trauen sich mir zu sagen, was ich zu tun habe und sagen, weil unser Gott, mit Verlaub mal, Pharao, ich bin selber ein Gott. Übrigens, ich bin einer der Mächtigen und euer Gott schafft es nicht mal, euch zu befreien. Was soll das denn? Das ist also die erste Reaktion. Die zweite Reaktion, ihr könnt jetzt den total genialen Spruch von Mose und Aaron, wir wollen ziehen, dass wir dem Gott ein Fest halten. Da denkt der Pharao sich, wollt ihr mich für blöd verkaufen? Ihr wollt im Gott ein Fest halten? Also Leute, Götter gibt es ja ganz viele. Das System ist immer dasselbe. Du opferst einem Gott. Es gibt 2 Gründe dafür. Erstens, du brauchst was von ihm. Eine Ernte, dass du fruchtbar wirst. Wenn du keine Kinder hast, gehst du halt hin und opferst der Isis, Fruchtbarkeitsgöttin. Wenn das nicht reicht, suchst du eine andere, bis du die findest, die richtige Therapie oder was auch immer für dich hat, dass du ein Kind kriegst. Und immer wenn das geklappt hat, sagt man, siehst du, haben wir doch gesagt. Es gibt zwei Gründe, Gott zu opfern. Erstens, du willst was von ihm, du machst so eine Art Geschäft und gibst ihm das, was er so vermeintlich braucht. Und der andere Grund ist, ein Gott ist sauer auf dich, weil du ihn irgendwie geärgert hast. Dann bringst du ein Opfer, um ihn zu besänftigen. Diese zwei Methoden gibt es. Sonst gibt es keinen Grund, sich mit einem Gott zu beschäftigen. Und was es überhaupt gar nicht gibt, du gehst nicht hin und feierst einem Gott ein Fest. Eine Beziehung zu einem Gott ist eine Geschäftsbeziehung. Du willst was von ihm, du gibst ihm was, du kriegst es hoffentlich. So läuft das. Aber es ist keine persönliche Beziehung und schon gar nicht geht man dem ein Fest feiern. Das soll wohl ein Witz sein. Du findest hier eine lahme Ausrede, also denk dir was Anständiges aus. Ich will nicht. Du willst mir erzählen, was ich zu tun habe. Wer bist eigentlich du? Ich bin noch ein Gott und jetzt erzählst du, es gäbe noch einen Gott. Da habe ich kein Problem. Gibt 700. Meine Gelehrten sagen, in anderen Völkern gibt es noch mehr. Das ist ganz normal. Alles gut. Du willst mir erzählen, was ich zu tun habe? Ich glaube, es geht los. Also sagt Mose, okay, der hat jetzt irgendwie, habe ich das noch nicht so ganz verstanden? Ich probiere es mal anders. Vers 3. Sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns erschienen. So lass uns nun hinziehen, 3 Tagesreisen weit in die Wüste und dem Herrn, unserem Gott, opfern, dass er uns nicht schlage mit Pest und Schwert. Ah, gut. Sie stellen sich um auf Pharaos Denkweise. Okay, das mit dem Festfeiern, ein Gott, persönliche Beziehung, das findet er komplett schräg. Also nach dem Motto, in all meinen Jahren als Pharao habe ich sowas überhaupt noch gar nicht gehört. Vergiss es mal. Vergiss es, Pharao. Also, unser Gott ist ein ganz mächtiger und der ist böse und der könnte uns schlagen. Und weil er so mächtig ist, das willst du ja nicht. Wir stellen sie also um auf die Denke vom Pharao und sagen, ja, also wir bringen es mal in deine Kategorien. Großer, böser, mächtiger Gott könnte zuschlagen, großer Schaden, nicht gut für dich. Da sagt Pharao, aha, alles klar, verstehe. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, Mose und Aaron, warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit freimachen? Geht hin an eure Dienste. Nach dem Motto, so ein Blödsinn, da könnt ja jeder kommen. Lesen wir weiter. 2. Mose 6, ab Vers 5, wie es weitergeht. Wir kennen die Geschichte wahrscheinlich, die meisten von uns. Der Pharao ist stinkig, lässt den Israeliten noch mehr Arbeit aufdrücken, lässt sie noch schlechter behandeln. Die Israeliten sind sauer, beschweren sich bei Mose und Aaron, was denn das hier soll, jetzt alles noch schlimmer als früher schon. Und Mose und Aaron beten zu Gott und Gott antwortet ihnen, auch habe ich gehört die Wehklage der Israeliten, die aus Ägypten mit Frondienst beschweren, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sagen die Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und will euch erretten von eurem Frondienst und will euch erlösen mit ausgereckten Armen durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die ihr in Ägypten bringt. Und bringt euch in das Land, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will, Abraham, Isaac und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben, spricht der Herr. Gott sagt hier, pass mal auf, ich bin anders als die Götter, die ihr kennt. Ihr seid in Ägypten aufgewachsen. Eure Vorfahren sind in Ägypten auch aufgewachsen. Und deren Vorfahren sind auch in Ägypten aufgewachsen. 400 Jahre lebt ihr da schon. Ihr kennt hier hauptsächlich die ägyptische Denke. Und die Ägypter waren das Großreich schlechthin. Die ägyptische Denke war also durch den Erfolg als richtig bewiesen. Vermeintlich zumindest. Und Gott sagt, ich vergesse mal den ganzen Mist. Ich bin der Gott, die euch frei machen will. Das totale Gegenteil. Gott sagt hier, es gibt 2 Denkwelten. Die Denkwelt Ägyptens, Macht, Gewalt, Sklavenarbeit, wirtschaftlicher Erfolg, Ausbeutung, Druck, Kriege gewinnen. Und es gibt den Weg Gottes, der sagt, ich führe euch hier raus. Ich habe eine Zukunft für euch. Kanaan, das habt ihr immer schon gehört, die Geschichten von Abraham, Isaac und Jakob, den Begründern eures Volkes, das ist weit weg. Das könnt ihr euch kaum vorstellen. Ich hole euch raus, ich bringe euch dahin. Es steht nur eins im Weg, der Pharao. Also geht das ganze Drama weiter. Mose und Aaron gehen wieder zum Pharao und sie kriegen auch wieder eine Audienz. Also irgendwie hat der Pharao sie doch ernst genommen. Er hat sie sogar mit Namen angeredet, nicht nur ihr da. Er hat sie irgendwie ernst genommen und jetzt geht's zur Sache. Gott macht seine Versprechungen wahr. 7 ab Vers 10. Da gingen Mose und Aaron hinein zum Pharao und taten, was der Herr ihnen gesagt hatte. Aaron warf seinen Stab hin vor den Pharao und er wurde vor seinen Großen zur Schlange, der Stab. Also Pharao nicht alleine, sondern seine ganzen Minister, würde man heute sagen, auch noch mit dabei. Ein Riesenaufgebot. Mose und Aaron kommen dahin. Mose sagt zu seinem Adjutanten Aaron, Aaron, schmeiß mal deinen Stab dahin. Man hat ja so einen Stab bei sich, schmeiß den mal dahin, dann wird er zur Schlange. Da gingen Mose und Aaron hin, pardon, da waren wir schon, 11, da ließ der Pharao die Weisen und Zauberer rufen und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. Ein jeder warf seinen Stab hin, da wurde eine Schlange draus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Okay, was denken wir im 21. Jahrhundert über diese Geschichte? Naja, schon komisch irgendwie. Da geht also der Typ dahin, schmeißt seinen Stab auf den Boden, es wird eine Schlange draus. Wie geht das eigentlich? Eine Schlange, Lebewesen, besteht aus total anderen Molekülen als ein Stück Holz. Wie soll das gehen? Schräg. Ja gut, Gott hat die Welt geschaffen, den Urknall und alles, der wird das hinkriegen. Komisch, also kann mir gar nicht vorstellen, wie das technisch funktioniert. So denken wir heute. Ja, wir müssen unseren Glauben bemühen, weil uns hat man in der Schule beigebracht, sowas geht gar nicht. Streng genommen, die Wissenschaft sagt, mit unseren Mitteln geht sowas nicht, da müsste eine übernatürliche Kraft eingreifen. Genau, also, das passiert da. So sehen wir das. Was denkt ein Ägypter? Ein Ägypter denkt, da kommen diese zwei Typen, schmeißen einen Stab auf den Boden und es wird Apophis draus. Es wird diese Schlange draus, das Zeichen von Apophis. Das ist sehr beeindruckend. Die Typen haben was drauf. Das ist, als würde heute jemand kommen und sagen, guck mal, ich habe hier einen Stein, den lasse ich mal schweben. Ein bisschen wie Luke Skywalker. Dann würden wir sagen, ah, Magnetschwalbe-Technologie, so wie der Transrapid, cool. Ja, stark, nicht schlecht. Das können wir uns auch. Holen wir ein paar von den Ingenieuren ran, das können wir auch. Siehst du? Wir sind auch gut. Zumindest haben sie Mose und Aaron ernst genommen. Also kommen halt die Zauberer von denen hin, deren Ingenieure im heutigen Bild schmeißen ihre Stäbe auf den Boden und die werden auch zu Schlangen, wie Apophis. Und dann frisst die Schlange von Aaron deren Schlange. Wiederum, was denken wir im Westen heutzutage? Irgendwie schräg. Also war die echt so groß, dass sie so viele Schlangen verdauen konnte? Merkwürdig. Was denkt ein Ägypter, also aus der damaligen Zeit? Der denkt, unser Gott Apophis, der ist so mächtig, dass der jeden Abend die Sonne zum Untergang bringt und die ganze Nacht festhält. Und der Stab von diesem Typ da, der frisst das Symbol von Apophis auf. Oh weia. Die Zauberer sind nach Hause gegangen. Viele von denen werden schlecht geschlafen haben. Die sind wahrscheinlich nachts schweißgebadet aufgewacht und haben gedacht, was ich da gemacht habe, das gibt's nicht. Schauen nach, schnell fest, mein Stab ist weg. Das war real. Das war deren Welt, das war deren Religion. Und das Zeichen des großen Gottes Apophis wurde einfach gefressen. Für die ein totaler Schock, für uns eine komische Geschichte, gewöhnungsbedürftig. Das Ende vom Lied, aber der Herr, das Herz des Pharao wurde verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Viele von uns denken jetzt, das ist total ungerecht. Liegt ein bisschen an der Übersetzung. Es gibt zwei Worte im Hebräischen hierfür verstockt. Das eine ist gestärkt, damit er das tut, woran er wirklich glaubt. Und das andere ist stur gemacht. Ja, stur wie ein Westfale, ich bin in Westfalen aufgewachsen. Stur wie ein Westfale. Das Wort hier ist stärken. Gott wollte Pharao stärken und sagen, lass dich nicht von Emotionen leiten, mach das, woran du wirklich glaubst. Und ehrlich gesagt, du glaubst in keinster Weise, dass dieser Gott der Hebräer, also existieren tut er wohl, macht ja auch nichts, gibt ja genug, dass der wirklich so viel Macht hat. Also, ich gebe dir mal Kraft, deine Überzeugung durchzusetzen. Der Typ hat mir nichts zu sagen. Also sagt Gott, okay, pass mal auf, wenn du hier nicht mitspielst, gibt es jetzt 10 Plagen. Die erste davon kommt in 2. Mose 7, Vers 14. Und der Herr sprach zu Mose: Das Herz des Pharao ist hart, er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh hin zum Pharao morgen früh, siehe, er wird am Wasser sein, so tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deine Hand, der zur Schlange wurde, und sprich zu ihm: Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und lässt dir sagen, lass mein Volk ziehen, dass es mir in der Wüste diene. Aber du hast nicht hören wollen, darum spricht der Herr: Du sollst erfahren, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab in meine Hand auf das Wasser schlagen, dass das Wasser im Nil zu Blut verwandelt wird und die Fische im Strom sterben und der Strom stinkt. Und genauso kommt es dann auch. Was denken wir heute? Voll die Umweltverschmutzung, Sauerei, die armen Fische, was soll denn das? Was denkt der Ägypter in der Antike? Also erstens mal die Wasserversorgung, die man ja physisch braucht. Man muss jetzt nach Wasserlöchern graben, also ist jetzt keiner groß verdurstet, aber der Nil, die Lebensader, das Erfolgsrezept Ägyptens. Immer verlässlich. In jeder Dürrekatastrophe hat auch der Nil noch Wasser geführt. Der Nil ist nicht mehr verlässlich. Der Gott Hapi hat versagt. Dieser Gott der Hebräer hat Hapi zur Schnecke gemacht. Und Isis war ja auch noch für den Nil zuständig. Wir sind beide zur Schnecke gemacht und gedemütigt worden. Katastrophe. Das gibt's doch nicht. Wie ist sowas möglich? Als wenn unsere Wissenschaft, unsere Technologie und alles versagt. Wie ist das möglich? Das gibt's doch nicht. Es kommt die zweite Plage, 2. Mose 8, ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose: Sage Aaron, recke deine Hand aus mit deinem Stabe über die Ströme, Kanäle und Sümpfe und lass Frösche über Ägypten kommen. Und Aaron streckte seine Hand aus über die Wasser in Ägypten und es kamen Frösche herauf, sodass Ägypten bedeckt wurde. Da taten die Zauberer ebenso mit ihren Künsten und ließen Frösche über Ägypten kommen. Da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sprach: Bittet den Herrn für mich, dass er die Frösche von mir und meinem Volk nehme, so will ich das Volk ziehen lassen, dass es dem Herrn opfere. Es wird spannend. Jetzt kommen die Frösche. Frösche sind ekelig, also zumindest für mich. Besonders, wenn sie in rauen Mengen kommen. Dann kommen die Wissenschaftler, die Magier des Pharao und sagen, das können wir auch. Zack, guck hier. Darauf sagt dann Pharao, sehr beeindruckt, ich wollte die Viecher loswerden und nicht noch mehr davon. Damit konnten sie aber nicht dienen. Also diesmal ruft Pharao nach Mose und Aaron. Das Spiel dreht sich, sie wollen nichts mehr von ihm, er will was von ihnen. Und er sagt, bittet euren Gott. Also plötzlich sagt er, der Typ ist doch ziemlich mächtig, dieser Gott, den muss ich wohl ernst nehmen, bittet mal den. Mose sprach, bestimme über mich in deiner Majestät, wann ich für dich, den Großen, deine Großen, das Volk bitten soll, dass bei dir in deinem Haus die Frösche vertilgt werden und allein im Nil bleiben. Er sprach, morgen. Eigentlich so. Ich kenne diese Geschichten ja seit meiner Kindheit. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Der Lehrer in Baymer Discipleship hat mich drauf gebracht. Ein Rabbi namens David Foreman aus New York. Ich habe ein brillantes Buch dazu geschrieben, The Exodus He Almost Passed Over. Das habe ich inzwischen gelesen. Das erste Mal, dass ich ein Buch von einem Rabbi lese, David Foreman. Und er weist darauf hin, was das für eine komische Aussage ist. Der Pharao hat ein Riesenproblem. Das ganze Land ist voller Frösche. Der lässt jetzt Mose und Aaron rufen, auf die er echt nicht gut zu sprechen ist, und sagt, befreit mal das Land von Fröschen. Dann sagen die, wann denn? Was hättet ihr gesagt? Jetzt! Oder wenn nicht jetzt, gestern. Gestern ist besser. Was sagt der Pharao? Morgen bitte. Womöglich bestimmte Uhrzeit, aber das Land ist zu groß, also morgen bitte. Wie kommt er da drauf? Was soll denn das? Erst ist es ihm so dringend, die Viecher loszuwerden, jetzt sagt er, morgen bitte. Worauf Rabbi Foreman kam, er meinte, im Polytheismus kriegst du alles Mögliche hin. Du kannst die richtigen Götter bestechen, dann machen die schon irgendwann, was die wollen oder so. Was nicht geht, ist Präzision. Du musst ja alle Götter unter einen Hut bringen, das dauert. Also, die kämpfen untereinander, die ringen miteinander und irgendwie bist du dann einer, das dauert. Also sagt der Pharao, ich will mal sehen, ob du das mit Präzision hinkriegst, dass dein Gott sich gegen alle unsere Götter gleichzeitig durchsetzt. Morgen bitte. Oh, näher dran? Gut. Morgen bitte. Also was für eine schräge Antwort. Und Gott liefert genau das. Als nächstes 2. Mose 8, 12 bis 15. Ihr könnt es zu Hause lesen, das Ganze ist inspirierend. Es kommen Stechmücken. Eine Qual, die nicht tödlich ist, aber die Qual, die zeigt Isis und Sachmet, die Göttin der Heilung, versagen. An dem Punkt sagen dann die Magier, tut mir leid, wir sind raus, das mit den Fröschen haben wir gerade noch hingekriegt. In 8, Vers 15 sagen sie, tut uns leid, das können wir nicht. Da sprachen die Zauberer zum Pharao, Vers 15, das ist Gottes Finger. Aber das Herz des Pharaos wurde verstockt. Wieder hier, verstockt heißt nicht, Gott machte ihn bockig, sondern Gott stärkte sein Herz, dass er bei seinen Überzeugungen blieb, nämlich ich muss mir von dem nichts sagen lassen. Wir sehen dann die nächsten Plagen, Stechfliegen. Und bei Stechfliegen kommt die nächste Stufe, die Pharao wieder zutiefst beeindruckt. Gott macht nämlich eine regionale Teilung. Im Land Goshen, also im Norden von Ägypten, wo die Israeliten wohnen, keine Stechmücken. Im Rest des Landes schon Stechmücken. Übrigens für Katja und Vincent, Goshen, nicht Goshin. Tut mir leid. Das heißt, plötzlich gibt es eine Unterscheidung. Wir sehen, wieder sind die nächsten Götter der Ägypter machtlos. Die nächste Stufe von ihrem Selbstbewusstsein wird hier irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Und dann kommt der Pharao und sagt so, er ist schlecht. Schlecht. Ihr dürft opfern, aber nur hier. Also ich mache mal den ersten Kompromissvorschlag. Also ihr wollt opfern, das ganze Volk in die Wüste, sowas gibt's nicht. Ihr könnt hier opfern, aber nur hier, nichts wegziehen in die Wüste, sondern bitteschön hier. Und Mose sagt, ist nicht. Es kommt die Viehpest. So, jetzt wird's hart. Die Viehpest heißt nämlich, jetzt gibt's auch finanzielle Schäden. Du hast der Pharao vielleicht nicht so mit Geld wie wir heute, aber Viehpest heißt eben auch finanzielle Schäden. Der Schöpfungsgott Ptah wird hier gedemütigt. In 9 Vers 7 steht dann wieder was besonders Spannendes. Wie gesagt, könnt ihr zu Hause ja die weiteren Details lesen. Und der Pharao sandte hin und siehe, es war vom Vieh Israel nicht eins gestorben. Und ich sage, aha, es gibt eine Riesenkatastrophe, finanzielle Art, jede Menge von dem Vieh stirbt. Und was interessiert den Pharao? Nicht etwa die Schadensaufnahme, nein, er will wissen, war das bei den Israeliten auch so? Also dieser Gott da, der da behauptet, er kriegt das alles heute, kann der die Präzision nicht nur zeitlich, kann der die auch räumlich? Das war für den Pharao viel wichtiger und für die Ägypter dann auch. Ist unser Weltbild falsch? Bei ihnen ging es ums Weltbild. Es ging nicht nur darum, da gibt es irgendwelche Plagen. Plagen waren die gewohnt. Wenn wir denken, boah, voll der Schaden, das waren die gewohnt. Da gab es eine Naturkatastrophe, man führte Kriege, das waren die alles gewohnt, das war alles nicht so schlimm. Anders als bei uns heute, das war alles nicht das Drama, aber dass ihr Weltbild so erschüttert wurde. Das war ein Problem. Und dass dieser Gott das hinkriegte, was deren ganze Götter nicht schaffen, diese Präzision, das war schockierend. Es kam die nächste Plage, die Blattern, jetzt wurden auch die Menschen krank. Isis hat versagt. Sachmet, die Schutzgöttin, hat versagt. Mut, die Frau von Amun, hat auch versagt. Katastrophe. Exodus 9 ab Vers 17, also 2. Mose 9, Vers 17. Ich mache ein bisschen länger, ich bin mal so frei. Ist okay für euch? Tina schaut skeptisch. oder vielleicht teilt es auch und mach später mal die Hälfte. Genau, lest zu Hause. Es kommt der Hagel, die Ernte wird zerstört. Die Ernte wird zerstört, das war das Rückgrat von Ägyptens Stärke. Die Ernte wird zerstört. Nur wer auf Gott vertraute, von den Ägyptern, hatte keinen Schaden. Und das war das Spannende. Gott sagt, Leute, es kommt ein massiver Hagel, bringt eure Tiere und Knechte in Sicherheit, sonst gehen die drauf. Plötzlich gab es eine Unterteilung der Ägypter, nämlich die, die Gott geglaubt haben, die brachten ihre Leute in Sicherheit und da gab es keinen Schaden. Und die, die gesagt haben, pfeife ich drauf, ich habe jetzt mehrere Wunder gesehen, ist mir aber egal, die hatten den massiven Schaden. Plötzlich war die Frage, glaubst du als Ägypter dem, was dieser Gott da sagt? Der hat jetzt in allen Disziplinen bewiesen, dass er viel kann. Glaubst du dem? Die Ägypter, die gesagt haben, mach ich, das ist mir zu heiß hier. Die blieben davon verschont. Das war uns der Umkehrpunkt, wo auch die Regierungschefs vom Pharao gesagt haben, Alter, das wird uns zu heiß hier, hör mal auf damit. Lass das, nimm dem Mose, gib dem Mose, was er will, der fügt uns zu viel Schaden zu. Heute wird man denken, es ist normal, es war nicht normal, dass die Leute einem Gott persönlich sagen, was er zu tun hat. Das war ein Lebensrisiko. Das haben die mitgemacht, weil sie gesagt haben, das geht hier zu weit. Es kommt die nächste Plage, die Heuschrecken. Der Rest der Ernte wird vernichtet. Die Ernte wird vernichtet, das Rückgrat von Ägyptens Wirtschaft, die massive Bedrohung für Leib und Leben. Der Gott Amun hat versagt, der Ostwind kam. Dann kam die große Finsternis, der Sonnengott Re hat versagt, dann kam die Erstgeburt. Die Erstgeburt war ungefähr 1% der Bevölkerung. Dass 1% der Bevölkerung stirbt, war für die relativ normal. Heute denken wir, Wahnsinn, das geht nicht. Das war für die noch normal, dass der Sohn des Pharaos stirbt, der selber ein Gott war. Das war ein Schock. Wenn wir das lesen, denken wir, wie konnte Gott Leute sterben lassen? Wir denken in Individualismus, da ein Menschenleben ist das Wichtigste von allem. Das war damals nicht so. Das war hier auch vor 100 Jahren nicht so. Schaut euch ein Bild, einen Film aus dem Ersten Weltkrieg an, über den Ersten Weltkrieg. Das war ganz normal, dass man Leute zu Tausenden in den Tod schickte. Da machte man sich keinen Kopf drum. Das ist eine Entwicklung der letzten 70 Jahre, dass das für uns plötzlich ganz dramatisch ist. Man sah das auch mehr als wir sind ein Volk und uns als Volk wurde was angetan. So wie wir heute sagen, die Russen haben verdient, dass man diese und jene Strafmaßnahmen macht. Oder wir Deutsche haben die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Dieses kollektive Denken ist bei uns zum Teil da, aber größtenteils nicht. Diesen Individualismus kann die nicht. Das, was für uns der Schocker ist, 1% der Bevölkerung wurde umgebracht, das war für die alles kein Drama. Passiert in jedem Krieg, Kriege führt man jedes Jahr. Damals. Für uns der Schocker, für die war der Schocker, der Sohn des Pharao, ein Gott, wird umgebracht. Das gibt es doch nicht. Es gibt ein 12. Wunder, nämlich mit Feuer und Wolkensäule schützt Gott sein Volk, das Volk zieht los, die Ägypter sagen, haut bloß ab, nehmt Geld mit, ist uns wurscht, haut ab. Dann verfolgen sie die Israeliten, wollen sie doch noch mit ihrer Armee platt machen. Gott schützt sie mit einer Feuersäule, das Heer des Pharao wird vernichtet im Roten Meer. Jetzt hat auch noch der Gott Anubis versagt, der Schutzgott des Militärs. 12 Wunder hat Gott getan, 12 die Zahl der Vollständigkeit. Und den mächtigsten Mann der Welt gezeigt, wo der Hammer hängt. Warum rede ich so lange drüber? Ihr werdet feststellen, wenn ihr jetzt König und Chronik lest, immer wieder, wenn es große Bedrohungen gab durch große militärische Mächte und die Israeliten dann durch Gottes Hilfe gewonnen haben, sagt Gott zu ihnen, ich bin der Gott, jetzt nicht etwa der euch gerade eben aus diesem militärischen Superproblem befreit hat, nein, ich bin der Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Es ist jetzt Jahrhunderte her, du warst persönlich gar nicht dabei. Das war die Identität, weil es darum ging, wer ist hier Gott? Wer ist hier der Mächtigste? Wessen Weltbild stimmt? Deins? Das derer, die erfolgreicher sind? Oder was gilt? Was mich zurückbringt auf heute. Ich hoffe, der Ausflug hat euch gefallen. Kommen wir zurück ins 21. Jahrhundert. Was ist dein Gott? Auf was setzt du deine Hoffnung? Isis und Osiris sind es nicht mehr. Vielleicht ist es deine Bildung. Vielleicht gutes Aussehen. Ich will geliebt werden. Ich will keine komischen Dinge sagen, wo man denkt, du bist ein religiöser Spinner. Wovor hast du Angst? Denn das zeigt, was dir wichtig ist. Es gibt Umfragen von einer Versicherung. Die Deutschen haben Angst um Gesundheit, Krankheit, Pflegebedürftigkeit, ungesunde Nahrungsmittel. Vielleicht ist das dein Götze. Gesundheit ist was Wichtiges, aber wie wichtig ist es dir im Vergleich zu anderen Dingen? Das Zweite, was die Leute ständig sagen, wovor sie Angst haben, was ihnen so wichtig ist, Geld, es könnte Inflation kommen, schlechte Wirtschaftslage, Arbeitslosigkeit, die Kosten der EU-Programme für die Bevölkerung, Steuererhöhung, wir können technologisch zurückfallen, Angst um Geld, Angst vor Gewalt, Trump-Politik, Terrorismus und Asylanten und Umweltzerstörung, die Hauptängste der Deutschen der letzten 10 Jahre. Was zeigt uns das? Das sind die Dinge, die uns am wichtigsten sind. Zumindest uns als Volk. Was uns dazu zurückbringt, worauf setzt du deine Hoffnung? Was wird dir helfen? Ist es Gott? Sind es Atemschutzmasken? Sondern was ist dir wichtig? Wofür bist du bereit zu opfern? Aussehen, Geld, Erfolg, wenn du Single bist, einen Partner zu finden? Die Ägypter haben viel geopfert, die Israeliten haben geopfert. Wofür bist du bereit zu opfern? Ich möchte dich inspirieren, lern Gott kennen, lies die Bibel, darum habe ich auch ein wenig überzogen. Nimm dir die Zeit, du hast in Corona mehr Zeit. Du kannst nicht weggehen, die Zeit, die du nicht in der BVG oder im Auto verbringst, kannst du nutzen. Lern die Bibel aus so einer Perspektive kennen. Besorg dir vielleicht einen Bibelkommentar. Du wirst extrem viel Neues erfahren, wenn du aus der Perspektive denkst. Und damit kommen wir zum Abendmahl. Wir haben gesehen, wie die Welt für die Leute damals aussah. Wir wissen, wie die Welt heute ist, was uns wichtig ist. Und wir sehen Jesus. Jesus, der uns befreit hat von diesen Gottesbildern. Jesus, der uns ein neues Weltbild gibt, was wirklich wichtig ist. Nämlich Liebe, Aufopferung und Fürsorge. Den Götzen damals musste man opfern. Jesus hat sich für uns geopfert. Eine völlig neue Welt. Eine Welt, die dem Egoismus diametral entgegensteht. Jesus ist gekommen, damit wir Gott richtig kennenlernen. Und damit lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass du bei uns bist, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir inspiriert werden und dich verstehen können. Wir danken dir für Jesus. Wir danken dir, dass er uns befreit hat, dass wir mit dir die Ewigkeit verbringen können. Danke für seine Bereitschaft zu opfern. Danke für seine Liebe. Und danke für sein Blut. Im Namen Jesu.